Herzlich willkommen zu unserer fünften Schulpodcast-Folge. Ich bin Mina.
Und ich bin Nikolas.
Und dieses Jahr machen wir unsere Schulpodcast.
Heute interviewen wir Herr Schulze. Und um anzufangen, würde ich erstmal beginnen und ein paar Fun Facts über Herr Schulze sagen. Also Herr Schulze, er trinkt gern Early Grey, so einen schwarzen Tee, den ich auch sehr gerne mag, also kann ich supporten. Ein Promi, den er gerne treffen würde, wäre Salman Rushdie. Er ist ein Friedenspreisträger, das ist auch Autor. Und ein Lied, was er komplett auswendig kann, ist Dire Straits Planet of New Orleans.
Ja, genau. Vielen Dank, dass wir die heutige Folge mit Ihnen aufnehmen dürfen. Wie geht's Ihnen denn heute so?
Oh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's immer gut.
Ja, das freut mich. Ja, sollen wir dann direkt anfangen?
Natürlich.
Okay, dann fangen wir gleich mal mit den Fragen an, die mehrere Schüler wissen wollten.
Also die erste Frage wäre, warum Sie überhaupt Lateinlehrer geworden sind, bei so einer toten Sprache anscheinend.
Anscheinend, ja. Ich sage ja, Latein ist überall. Ne? Es lebt ja immer noch weiter, auch im Deutschen. Eigentlich war es ein langer Weg. Ursprünglich wollte ich auf die Kunstakademie gehen, Kunst studieren. Und musste aber natürlich dafür erstmal eine Mappe zusammenstellen mit eigenen Werken. Und zog sich so ein bisschen hin natürlich dann. Und ich habe dann schon mich mal auch bei anderen Fächern umgesehen und bin in die Studienberatungen gegangen, unter anderem eben Englisch und Latein, die ja auch mit meine besten Fächer mit an der Schule waren. Und da traf ich in Latein tatsächlich einen Dozenten, der war unglaublich nett und hat mich gleich eingeladen. Ich soll doch gleich nächste Woche in sein Seminar kommen und loslegen und so weiter. Und ich hätte am liebsten sofort losgelegt, musste ja aber noch damals ein Jahr aussetzen wegen Wehrpflicht. Ja? Ah, okay. Und habe gesagt, aber danach lege ich dann gleich los. Und und ich fing dann eben an, Latein und Englisch zu studieren und kam dann auf die Art und Weise dann irgendwann mal zum Latein-Lehramt auch. Ich habe das dann einfach dann weitergemacht, durchgezogen, obwohl Latein am Anfang wirklich der Horror war. Ich hatte 3 Jahre lang kein Latein gehabt, das muss man sich mal vorstellen. Und dann sitzt man sich da rein in so einen Einstufungstest, da kriegst du einen Cicero-Text vorgesetzt und sollst ihn mal übersetzen. Und ich dachte, naja, ich hatte immer eins, schlimmstenfalls eine 2 in Latein. Und das dürfte doch kein Problem sein. Englisch lief es ja auch, aber ich saß dann davor und das war nur noch so ein Haufen Buchstaben und ich kam nicht mehr so sonderlich zurecht. Irgendwie kam es mir bekannt vor, aber ich wusste nichts mehr damit anzufangen. Und das erste Semester war eine Katastrophe. Ja, da dachte ich, die schmeißen mich, also ich hatte Albträume, dass sie mich von der Uni schmeißen, ja, weil ich mit Latein überhaupt nicht zurechtkam und ich musste mich da richtig durchbeißen. Ich war einfach so stur und habe gesagt, ich mache das jetzt und ich ziehe das durch. Und irgendwann stand ich dann im Staatsexamen und irgendwann mal im Referendariat. Da sage ich, jetzt bist du Lateinlehrer.
Und was halten Sie davon, dass Latein so stark gehatet wird? Also Latein wird ja oft belächelt, das, ja. Als tote Sprache, man spricht es ja eh nicht mehr. Warum lernt man da überhaupt Latein?
Ich glaube, ja, das ist ja, warum lernt ihr Latein?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, Nikolas, warum?
Ich bin sprachlich nicht so begabt, würde ich sagen. Also ich habe jetzt Spanisch genommen in der 11.
Aber du hast mich letztens angesprochen, hast gesagt, du wärst doch lieber bei Latein geblieben.
Ich hätte doch Latein nehmen sollen, weil ich sprachlich nicht so gut bin. Und ich glaube, alles Alternative so zu Französisch ist auch recht schön. Und es fürs Allgemeinwissen ist ja auch recht schön, ein bisschen so Antike so zu können. Also
ich glaube, das Kulturwissen ist natürlich schon spannend. Also das war auch für mich, ich habe ja in der 5. Klasse schon Latein genommen. Mich hat das unglaublich fasziniert, die Antike. Und das hatte so was Exotisches an sich. Das war so eine ganz eigene Welt. Und damals gab es ja noch auch so Bücher zum Beispiel wie Claudius, der Claudius? Der Lausbub aus dem alten Rom. glaube ich, so hieß es, oder? Kennt das jemand von euch? War damals so, machte das so die Runde auch bei uns. Und das war so eine ganz eigene Welt, die uns sehr fasziniert hat, so ein bisschen exotisch, ein bisschen was anderes. Und das hat schon auch Spaß gemacht. Und ich glaube, das Problem mit Latein ist natürlich, wie gesagt, die Sprache als solche ist nicht mehr wirklich in Verwendung. Ja, das ist spätestens seit der Kaiserzeit ist es vorbei, dass Latein so als Lingua Franca zumindest unter auch Wissenschaftlern oder Philologen noch so ein bisschen einen Ruf hatte. Und es ist uns nicht mehr so geläufig als Sprache. Wir haben zwar einzelne Wörter und gewisse vielleicht so kleine Sprüche und sowas, aber so richtig Teil unseres Alltags ist es nicht mehr. Anders als es beispielsweise Englisch, mit dem wir ja ständig in Kontakt kommen durch Songtexte oder auch durch Sachen, die wir lesen, Zeitschriften, Literatur oder auch Filme, YouTube, was weiß ich. Das fehlt uns halt einfach in Latein. Und ich denke, dass deswegen viele sich damit schwer tun. An sich, ja, ich glaube, es ist sehr ambivalent, weil auf der anderen Seite, wenn man da mit ehemaligen Lateinschülern spricht, die auch in Latein Abitur gemacht haben, die Leute sind immer wahnsinnig stolz, wenn sie sagen, ich habe ein Latein Abitur gemacht. Ja? Und das ist immer so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis. Also wenn jemand mich fragt, was machen Sie beruflich? Ja, sage ich, ja gut, ich bin Lehrer. Ja, was, welche Fächer? Sage ich Englisch? Ja, Latein. Und dann kommen zweierlei Reaktionen. Ja? Die eine ist ja so angehend, oh, das ist aber toll. Ja? Und die andere Reaktion ist, oh Gott. Ja? Da weiß man gleich, das sind diejenigen, die in der Schule selber da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja. Ja? Und ich denke, dass da auch viel dann natürlich weitergetragen wird. Mhm. Und viele sagen, oh Gott, Latein, das war so furchtbar. Und dass dann das immer dann sich auch weiter verbreitet und sagt, oh, Latein, das ist ja ein ganz schreckliches Fach, eine ganz schreckliche Sprache. Weil ich sage, es ist einfach nur eine Sprache und die wurde tatsächlich mal gesprochen, sie wurde geschrieben. Es gab Leute, die haben die so benutzt, wie wir heute Deutsch benutzen. Oder wie andere Englisch oder Französisch oder Rumänisch, Italienisch oder sonst was benutzen. Es ist bloß, wie gesagt, es hat unsere Welt so ein Stück weit, unsere Alltagswelt so ein Stück weit verlassen. Und deswegen wird es auch permanent hinterfragt. Aber es ist versteckt, es ist immer noch da. Ich habe jetzt gerade eben mit Frau Kahl die Präsentation eben für die Fünfklässler angesehen und da machen wir auch solche Sachen, Wörter, die im Deutschen immer noch vorhanden sind. Ja. Hat man eben gerade von zum Beispiel das Wort Kadaver. Ja. Das Wort Kadaver kommt aus dem Lateinischen, von Cadere. Ja. Also solche Sachen, es ist überall präsent, es ist bloß irgendwo in anderen Sprachen aufgegangen. Und letzten Endes, das Latein von heute ist das Italienische, wenn man es genau nimmt. Mhm. Und wir haben es in zig europäischen Sprachen sehr stark noch vertreten. Im Französischen wissen wir natürlich, im Spanischen, Portugiesischen und im Rumänischen. Ja. Mhm. Ja, die also praktisch auch immer wieder ihr römisches Erbe ja, zelebrieren in gewisser Weise. Also es gibt dort auch in Rumänien wahnsinnig viele Leute mit alten römischen Namen, wie zum Beispiel Tiberius oder Remus. Ja, Remus. Ich kenne Tiberius, ich kenne Remus.
In echt?
Ich kenne, ja, wirklich. Gibt es tatsächlich. Und auch Kaiser Trajan wird beispielsweise dort durchaus verehrt. Was mich erst gewundert hat, Kaiser Trajan war ja der Eroberer. Ja? Der hat ja sozusagen Dakien erobert, ja? Also das heutige Rumänien. War ja eher auf der Seite der Unterdrücker, aber trotzdem wird er dort also noch verehrt. Ja?
In Rumänien?
In Rumänien, ja, tatsächlich.
Kaiser Trajan, oder?
Wird Kaiser Trajan tatsächlich noch verehrt. Ja, also die Antike ist bei weitem nicht so tot, wie viele das behaupten wollen. Insofern ist auch Latein, meine ich, immer noch ein wichtiges Fach, weil wir da einfach die direkte Berührung mit der Literatur haben.
Ja,
abgesehen davon, dass es wirklich auch Beschäftigung, und das ist natürlich, was die meisten nervt, diese haarkleine und sehr präzise Beschäftigung mit dem Text.
Ja.
Ja, dass man jedes einzelne Wort erstmal übersetzen muss und dann wird es noch gedreht und gewendet, ja, bis der letzte Buchstabe anfängt zu schreien. Ja. ja, weil man sagt, okay, man könnte es ja auch so übersetzen, man könnte es auch so übersetzen, das geht ja dann in die, sehr stark auch in die Interpretation rein. Und Interpretation im Lateinischen ist ja sehr kleinschrittig. Also man kann sich an jedem einzelnen Wort aufhängen.
Ja.
Das macht aber auch Spaß. Also wenn man mal den Spaß daran entdeckt hat, ja, und ihr werdet das ja dieses Jahr auch machen in der Schulaufgabe, ihr werdet in der Interpretationsschulaufgabe schreiben.
Ja, genau, wir hatten ja auch schon die mündliche, da mussten wir auch schon ein bisschen interpretieren.
Und ich habe jetzt eben gerade auch in meiner 12. und 13. Interpretationsschulaufgabe Vergil geschrieben und das ist selber, ich suche dann einen Text raus und sage, oh, der ist gut, der gibt was her. Und dann gehe ich das so durch und dann schaue ich mir das an und dann fange ich da an, da sage ich, oh, da ist noch was und da ist, man entdeckt immer mehr. Und dann liest man sich die Aufsätze durch, die die Schüler geschrieben haben. Und dann entdeckt wieder einer irgendwas, da sage ich, aber da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist toll. Ja? Und das, ja, das geht immer so weiter, man kann wahnsinnig viel rauslesen, das ist einfach dieses Arbeiten mit der Sprache, das ist also etwas, was ich in Latein ganz besonders intensiv mache. Im Englischen nicht so sehr, auch klar, aber in Latein ist das wirklich, weil wir uns um jedes einzelne Wort kümmern müssen, das da steht.
Aber würden Sie sagen, dass Latein allgemein einfacher als Französisch ist? Weil, also ich habe persönlich Latein gewählt, weil ich habe halt von vielen ehemaligen Schülern gehört, ja, Latein ist halt schon einfacher, weil das hat so eine klare Struktur, ja, ich muss das machen, dann das. Aber so im Französischen gibt es so viele, ja, keine Ahnung, Ausnahmen.
Das ist
extra Regel irgendwie.
Das sowas? Ist das Problem bei modernen Sprachen überhaupt. Ja? Dass sie nicht immer hundertprozentig logisch ist. Ja? Also wie wir uns als Kinder gefragt haben, warum ist der Plural von Fahrrad, Fahrräder und nicht Fahrraten? Und das Lateinische ist dann natürlich wesentlich strukturierter, weil das Lateinische ist so ein Wörterbaukasten.
Ja.
Wobei es natürlich, wir lesen natürlich auch ein Latein, das sehr streng ist, also das nach sehr strengen Regeln folgt. Wenn man jetzt so ein bisschen ins Vulgärlateinische reingeht, da löst sich das sowieso schon alles wieder auf. Auch da gibt es viele Ausnahmen. Und da denkst du, warum schreibt er das jetzt so? Ja? Das stimmt doch eigentlich, wir haben das doch anders gelernt damals. So ist es halt nun mal, eine Sprache ist nun mal was Lebendiges, selbst wenn sie so strukturiert erscheint wie das Lateinische. Ja. Aber das Latein, das wir in der Schule lernen, ist natürlich sehr strukturiert.
Ja,
mit,
das ist ja was komplett anderes als damals wahrscheinlich.
Genau, mit den Deklinationstabellen, mit den Konjugationstabellen, also man kann so schön tabellarisch lernen. Bei modernen Fremdsprachen ist es halt alles ein bisschen freier und es bleibt einem mehr die Wahl, wie man es macht, aber das ist für den einen oder anderen dann auch schwierig. Sagte, diese so viel Freiheit verträgt nicht jeder.
Ja, das ist ein bisschen schwer. In Spanien hat man ja schon sehr viel Freiheit jetzt, was man wie groß machen kann. Aber eine andere Frage hätten wir auch noch an Sie.
Ja.
Also von einem Schüler.
Ja.
Und warum Sie denn immer einen Anzug tragen in der Schule?
Kein Anzug, ein Jackett.
Ich trage immer Jackett, ja, gut. Anzug trage ich eigentlich relativ selten. Ja, eher im Sommer. Ich habe tatsächlich einen Anzug für die Arbeit einfach. Aber erstmal, ich fühle mich drin wohl. Ja. Ich sage, es ist tatsächlich, ich kann mich da drin ganz normal bewegen und fühle mich da jetzt nicht irgendwie eingeengt oder sonst irgendwas. Ich bin es auch einfach gewohnt. Es war auch in meiner Familie immer so, die Männer sind eigentlich immer in angemessener Kleidung in die Arbeit gegangen. Ja?
Ja.
Und ich hatte auch einige Lehrer in der Familie und die sind immer im Jackett in die Schule gegangen. Und mein Großvater, weiß ich noch, der trug sogar zu Hause eine Krawatte. Zwar eine Strickjacke drüber, aber er trug eine Krawatte.
Mhm.
Ja? Grundsätzlich. Und ich finde, es sieht, ich weiß nicht, der Anzug ist an sich für einen Mann das kleidsamste Kleidungsstück überhaupt. Also es gibt ja dieses schöne How I Met Your Mother, diese Serie, kennt die jemand von euch? Barney Stinson, ja, Barney Stinson, der ja praktisch, der hat ja sowas Ikonisches in der Richtung, der ja sogar einen Schlafanzug anzieht, der aussieht wie ein Anzug. Ja, für den Fall, dass er nächtens Besuch bekommt, ja, und da möchte er auch gut gekleidet sein, wenn er im Schlafanzug da in der Tür steht. Und einmal überredet ihn ja sein Freund, das so ein Nightshirt zu tragen, so ein Schlafhemd, so ein Nachthemd. Und just in dieser Nacht und kommt dann eine junge Dame vorbei, klingelt bei, und er steht da im Nachthemd vor ihr und er ist völlig verzweifelt. Und Barney Stinson bekam ja eine kleine Song-and-Dance-Einlage in einer der späteren Staffeln und Folgen, wo sie dann wirklich auf den Straßen New Yorks tanzen und singen, alle im Anzug. Und das Lied mit dem Titel Nothing Suits You Like a Suit. Nichts passt so gut zu dir wie ein Anzug. Und das sage ich, also ich meine, dass ein Mann im Anzug immer noch mit am besten aussieht. Gut, es gibt Menschen, die, also es gibt Männer, die schaffen, einen Anzug so zu tragen, dass es furchtbar aussieht. Aber dagegen ist auch kein Kraut gewachsen. Aber ich, also wenn ich jetzt beispielsweise in Schlabberhose und Kapuzenpulli in die Schule käme, es wäre für mich, als würde ich im Schlafanzug hier antreten. Ich würde mich nicht wohlfühlen. Es ist einfach so.
Okay, ja. Dann kommen wir schon zu der nächsten Frage. Und zwar wurde die tatsächlich öfters gestellt. Und zwar, müssen Ihre Schüler bei 3 Strichen wirklich nachsitzen? Und warum?
Ja.
Und warum?
Naja gut, das ist ja eine Nacharbeit. Das sagst du ja an sich schon. Das ist eine Nacharbeit. Im Grunde genommen wird das nachgearbeitet, was versäumt wurde, weil eben Hausaufgaben nicht gemacht wurden oder weil man seine Sachen im Unterricht nicht dabei hatte und nicht wirklich mitarbeiten konnte, nicht mitkorrigieren konnte und so weiter und so fort.
Aber ist das wirklich schon öfters passiert?
Natürlich.
Ah, okay.
Das passiert alle Nase lang.
Oh.
Das ist halt, ja.
Das ist halt, Freitagnachmittag?
Meinem Sohn oder? Ist das auch schon mal. Also es passiert, ja. Sowas passiert einfach da mal. Ist dir noch nie passiert?
Nee.
Ist dir das schon mal passiert?
Nee, ich bin ganz brav.
Immer du bist ganz brav gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube dir nicht so richtig.
Ich glaube, du hast es immer... Ich glaube, das ist einfach nicht gesagt.
Ja, in der ersten Reihe. Ich hatte immer alle Hausaufgaben dabei.
Die erste Reihe ist sowieso die beste Reihe. Da haben wir gestern drüber geredet. Die erste Reihe, das habe ich damals als Schüler so in der Mittelstufe festgestellt, ist die beste Reihe, weil der Lehrer übersieht einen.
Ja.
Der blickt über einen. Die Plätze in der Mitte, die sind gefährlich. Und die ganz hinten. Die ganz hinten sind auch gefährlich. Aber die erste Reihe, ich weiß, ich saß in der 9. Klasse, glaube ich, saß ich in der ersten Reihe. Und mein Nachbar schlief kontinuierlich. Der hatte einen so gesunden Schlaf und keiner hat es gemerkt. Ja? Er konnte pennen und es ist dem Lehrer nicht aufgefallen, weil der immer über uns hinweggeschaut hat.
Ja, bei uns in der ersten Reihe sind ja auch ein paar Sachen durchgegangen. Also.
Ja, das ist, wobei bei mir die erste Reihe, ihr wart immer so ein bisschen, ihr habt auch meine Sidekicks, so ein bisschen.
Ja, nur ein bisschen und auch
wieder, das war immer so ein bisschen, wir befanden uns immer im Zwiegespräch. Das ist aber auch irgendwie schön.
Es
lockert das Ganze ein bisschen auf.
Das war schon ganz witzig, ja. Ja, wir würden auch jetzt schon zum zweiten Teil des Podcasts kommen, zu einem Minispiel, in dem wir in dem Sie Jugendwörter erraten können.
Oh. Nein, also Sie müssen oder Sie dürfen die Jugendwörter jeweils immer vorlesen und können dann raten, was das so bedeutet oder wofür wir das benutzen. Und dann würden wir schon zum ersten Sie mal vorlesen.
Oh, wow, 6-7, ja. Natürlich kenne ich das. Ich habe einen 13-jährigen Sohn zu Hause und da kommt man nicht umhin, abgesehen davon, ich schaue regelmäßig Jimmy Kimmel und der kennt das ganze Zeug auch. Ja. Und der hat das tatsächlich mal thematisiert, weil ich glaube, es war In-N-Out Burger.
Ja,
In-N-Out Burger. Ja. Haben sie Bilder gezeigt, wo die Leute jedes Mal, wenn die Zahl 67 aufgerufen wurde, total ausgerastet sind. Ja. Und das ist ja, glaube ich, so jetzt das Aktuelle gerade, oder?
Ja, also das ist
das Jugendwort des Jahres. Also war das Jugendwort des Jahres 2025, wenn mich nicht alles täuscht, oder? 6-7?
Boah, das weiß ich nicht.
Das könnte sein, ja, aber auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall schon aktuell. Und wissen Sie auch, was man dazu für eine Handbewegung machen.
Ja, das ist das, oder? Ja, genau, das
ist die Bewegung. Machen Sie das dann auch immer, wenn Sie...
Ich mache das nicht. Ich weigere mich, mich nervt es mittlerweile, aber ich kenne jemanden, der das permanent macht.
Oh, einer von Ihren Schülern oder Ihr Sohn?
Ich sage da nichts dazu.
Okay, schade.
Ich sage da nichts dazu.
Okay, dann...
Dann das nächste Wort wäre das Wort.
Können Sie das lesen?
Ist das Schere?
Ja, Schere wäre das, ja.
Schere ist ja was man zum Basteln hernimmt. Aber, oder zum Schneiden ist das, aber hat wahrscheinlich jetzt eine völlig andere Bedeutung.
Ja, irgendwie.
Ist das eher eine Tätigkeit oder ist das eine Haltung oder ist das eher so ein Attribut?
Also ein Attribut, würde ich sagen, so ein Ausdruck oder sowas.
Also jemand oder etwas ist Schere. Oder wie?
Ja, also man kann so sagen, das ist so Man entschuldigt sich so für etwas, was man gemacht hat oder so. Oder man
Okay.
hat so Mist gebaut und
Ach
sagt dann
so,
so.
ah, okay, und du sagst dann Schere so jetzt
Ja,
Cut,
so. Ja,
oder? So, ja,
so
so
kann man es auch
man
interpretieren, würde
schneidet
ich
das
sagen, ja.
praktisch hier sozusagen den Faden der Geschichte ab und beginnt von vorne, oder wie?
Das habe ich noch nicht gehört, aber so kann man es auch interpretieren, ja. Warum
Ja, das
nicht?
ist
So Schere und dann ist so ein neues Gesprächsthema oder so.
Echt?
Oder so ein Cut oder so,
Okay.
ja. Kann
Okay.
man auch so sehen, ja. Warum nicht?
Okay, also Schere ist gleich Themawechsel.
Hä?
Also so.
Ich habe gedacht, man sagt so Schere, wenn man so Schultern irgendwas hatte. Und dann sagt man so, ja, Schere, so mäßig als Entschuldigung. Oder das ist halt so, ja, so keine Ahnung, Schwamm drüber, oder?
Schwamm drüber,
Ja,
okay. Aber
so.
so nach dem Motto, sprich mich bitte nicht mehr drauf an.
Ja, sowas kann man sagen, ja.
Ja, ich glaube, das passt jetzt schon so. Dann kommen wir noch zu dem hier.
Zu dem Aura. Aura. Ja, da habe ich mich letztens eben auch mit irgendwie, ich glaube, mit meinem Sohn drüber unterhalten. Da habe ich gesagt, irgendwie kommt das irgendwo aus der Ecke, wahrscheinlich irgendwelche Kinder, die das von ihren Eltern oder Müttern übernommen haben, die Yoga machen oder sowas.
Yoga machen,
Ja.
okay.
Und dann irgendwie so öfter das Wort Aura benutzen. Und ich kenne das so aus, ich kenne das eigentlich so aus dem Bereich, ja. So Bereich Esoterik und so weiter und so fort. Und irgendwie wurde das dann mal aufgeschnappt und wahrscheinlich denke ich, dass da irgendjemand, irgendwelche Eltern dann immer ihren Kindern mit der Aura gekommen sind und Aura hin und Aura her. Und irgendwann haben die zurückgeschlagen mit der Aura. Also so stelle ich mir das vor.
Und wann würden Sie das so benutzen?
Ich benutze es gar nicht, um
Ach
ehrlich zu
so.
sein.
Ja.
Aber wahrscheinlich wird das halt so für so eine gewisse Ausstrahlung oder sowas, nehme ich an, verwendet,
Ja,
oder?
zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, wenn eine Person irgendwas Cooles macht oder so, dann
Ja.
sagt man so, boah,
Der hat
der
voll
hat voll,
Aura, oder?
ja, der hat voll
Ja,
Aura. Aber wenn
habe ich schon
jemand zum
gehört.
Beispiel, keine Ahnung, ausrutscht in der Schule und dann richtig hinfällt, sagt man, boah, voll Minus-Aura.
Ja. Aber war das auch nicht mit Karma? Das gab es auch mal eine Zeit lang.
Ja, auch so Gesicht verlieren oder so. Im
Ja,
Japanischen gibt es das ja auch.
ja,
Also,
ja.
so ist drauf angelehnt wahrscheinlich.
Ja,
Also.
das Karma und Aura, das kann ich.
Ja, also dann würden wir das nächste Wort, das wäre das letzte Wort auch von diesen Wörtern erraten. Das hier.
Pygmy.
Pick me, ja.
Pygmy, sind so diese Pygmy-Girls, oder?
Ja, genau,
Ja,
diese Pygmy-Girls, ja. Also,
ja. Das sind so. Das ist das, ich glaube, das sind die praktisch so sehr. Das läuft auch eine sehr erotischen Schiene ab, oder? Irgendwo so dieses sich ranmanzen,
ja, kann man auch sehen,
bitte
ja.
hab mich lieb. Ja, so
Ja, so
ungefähr.
Aufmerksamkeit.
Ja,
So
sowas,
Aufmerksamkeit
ja,
verschaffen.
suchend, ja. Ja,
Ja.
da wussten sie doch mehr, als ich gedacht
Ja,
habe. Mit
das
dem.
ist der, das ist, ja, ich weiß nicht, es gibt da so bestimmte Vorstellungen von Lateinlehrern, ja. Dass sie zu Hause in der Toga rumlaufen und nur lateinisch reden, ja. Und
Nein.
doch,
Ich habe
ist
gedacht,
so.
Lateinlehrer sind ja voll cool, immer so,
Ja?
ja, immer so auf dem aktuellsten Stand und.
Da hast du das falsche Bild irgendwie. Das ist
Oh.
irgendwie, das ist, also ich kenne das bloß so. Ich weiß, wenn früher Schüler mich gefragt haben, kommen sie auch auf den Fasching? Ja, das sage ich, weiß nicht. Und dann sagen sie, und ziehen sie dann eine Toga an? Dann sag ich, also ich mache viel Latein natürlich und Latein ist ein tolles Fach, tolle Sprache und ich liebe Latein, gar keine Frage. Aber so sehr dann auch wieder nicht.
Aber
Ich hab noch ein Leben nebenher.
haben Sie aber eine Tour?
Ja, das würde ich auch.
Habe ich nicht, nein.
Ach so,
Ich
okay.
habe einen Helm. Ich habe einen Helm. Wie ihr hier sehen könnt, einen Legionärshelm. Der ist aber eigentlich auch für die Schule
Ach
Anschauungsmaterial. Ich
so, okay,
weiß jetzt nicht,
schade.
ob ich den zu Hause bei mir aufstellen würde. Nehme zu wahrscheinlich
Oder
auch zu viel Platz
aufsetzen.
weg. Dann,
Oder
nein,
tragen.
mach ich jetzt nicht. An sich müsste man auch irgendwas drunter. Also der, bei dem ich das gekauft hat, hat er auch so Kappen. So gepolsterte, weil direkt auf dem Kopf konntest du die Dinger nicht tragen. Ja.
Warum würde das die Frisur kaputt
Nein, weil ganz einfach, das ist hart, das ist
machen?
Metall.
Ah, ach
Das
so.
ist, wenn du Metall direkt auf dem Kopf, das ist so, der
Ja.
brummt der Schädel einfach.
Ja, das stimmt. Dann kommen wir noch ganz, ganz kurz zu dem Thema des Monats.
Ja.
Und zwar die Handygaragen. Also ich weiß da ehrlich nicht viel drüber. Also, der Handygaragen, also so. Wahrscheinlich, dass man die Handys abgeben muss, oder?
Natürlich, ja, geht auch, dass die Handys abgegeben werden sollen und praktisch dann sicher in diesen Handygaragen verwahrt werden sollen. Und ich glaube, dass, also ich habe die ja gesehen, das sind ja so kleine Köffer, wo man die dann reinsteckt. Da ist so Schaumstoff drinnen, Platz für die Handys. Und da können die sozusagen dann mitnehmen, diese Köffer, die werden dann verschlossen. Und dass die halt sozusagen aus dem Unterricht raus sind, dass keiner jetzt irgendwie in Versuchen gerät, so ein, praktisch ein Handy zu zücken und was weiß ich, da irgendwas zu machen, zu Hause anzurufen oder so.
Ja, okay, aber ich würde sagen, so in den USA war es recht ähnlich so. Die hatten auch schon so Handygaragen oder so. Aber das hat den keinen interessiert. So, jeder hatte ein zweites Handy oder so dabei. Oder mit iPads und so kann man ja auch alles da machen. Also ich finde es sinnlos mit so Handygaragen. Also man hat mal ein Fake-Handy mit vor 2 Jahren oder so, steckt es da rein, wählt sein echtes Handy. Und dann oder auf dem iPad kann man ja auch alles machen, wie man will.
Ich sage immer, der Trend geht zum Zweithandy.
Ja.
Ja? Ich kenne das schon von Freunden, wo die Kinder dann eben auch Handy haben und das zu oft benutzen, die Eltern das Handy abgenommen haben und dann feststellen mussten, die haben noch ein zweites irgendwo in der Schublade. Und dann hat es natürlich so richtig geraucht im Karton. Aber das ist, ja, das ist so ein bisschen auch der Verdacht, den ich oft habe. Und deswegen muss man halt wirklich dann auch genau hinschauen. Ne? Also, aber es ist immerhin, es ist schon mal, es ist ein Anfang, ja, es ist ein Versuch.
Aber Sie finden das gut, oder, also, dass die Handys dann weggesperrt werden?
Ja, ich finde es im Grunde genommen schon gut, weil das, Handys sind eine unglaubliche Ablenkung. Also ich merke das auch, wenn ich selber mein Handy da liegen habe, mittlerweile zur Zeit nehme ich es abends einmal in der Regel zur Hand, ja, wegen Duolingo. Ja,
stimmt, wegen
Duolingo.
Stimmt,
und eigentlich mag ich Duolingo überhaupt nicht. Echt? Und ich hätte schon längst aufgehört. Ja,
ich glaube, sie wurden mir vorgeschlagen. Ja. Also, da kann man ja so Freunde adden.
Ja.
Und da stand irgendwie mal so, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber was für Sprachen lernen Sie? Spanisch oder?
Ich habe Spanisch, Rumänisch, Jiddisch.
Ich glaube, wurden mir das sogar vorgeschlagen.
Hab da einiges. Eigentlich nervt es, weil man diese blöde Eule, diese blöde Eule, die nervt einen jeden Tag und sagt, ja, und immer so ein bisschen Streak erweitern. Ich würde es ja schon gar nicht mehr machen, aber es ist, meine Frau, mein Sohn, die starten immer einen Freundesstreak mit mir. Und ich will die nicht enttäuschen.
Oh. Ja,
und deswegen mache ich da immer weiter. Ansonsten würde ich sagen, ich habe jetzt einfach keine Zeit dafür und habe nicht den Nerv dafür. Mhm. Wobei natürlich das kontinuierliche Lernen an sich schon wichtig ist.
Ja.
Ja. Und es ist schon hart. Ich kann mir dann vorstellen, was meine Schüler mit Latein durchmachen, wo ich immer sage, ihr müsst kontinuierlich lernen, ihr müsst euer Zeug regelmäßig wiederholen. Nur so lernt ihr es, ja, und nur so bleibt es hängen. Und insofern ist das Konzept nicht verkehrt, aber es ist wahnsinnig nervtötend.
Ja, und die Eule guckt dann noch immer so böse.
Da, die Eule.
App-Symbol ändert sich auch immer. Also wenn man das nicht macht oder länger nicht macht, dann guckt die auch immer so.
Die Eule ist ein bisschen, nimmt auch manchmal seltsame Figuren an, also seltsame Gestalt. Also da ist eins dabei, wo ich sage, also das ist grenzwertig. Aber ansonsten, das kann ich auch nicht bei jeder Sprache gut. Ich habe das heute erst in meiner 7. haben wir das gehabt. Ich habe es mit Rumänisch versucht. Eigentlich habe ich angefangen, weil ich Rumänisch lernen wollte. Und dann kamen dann aber so Sachen raus wie, der Wal frisst den kleinen Pinguin. Und jetzt sage ich, ich war jetzt wiederholt in Rumänien, dort gibt es weder Wale noch Pinguinen, auch nicht auf der Speisekarte oder sonst irgendwo, dass ich so etwas bestellen könnte oder wollte. Und jetzt sage ich, was bringt mir das jetzt? Ja? Wer da wen isst? Ja? Und das ging also Lektionen lang, dass also praktisch wer da jetzt wen frisst. Und deswegen habe ich dann, ich bin dann auf Spanisch umgestiegen, habe gedacht, ich frische das wieder mal auf und das sind so diese Dinge, wo ich sage, na gut, an sich, das geht dann schon so ein bisschen in Richtung Sucht rein, wo man sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt und ich muss meinen Streak verlängern. Sag ich, was die Welt geht nicht davon unter, wenn du deinen Streak nicht verlängerst und Duolingo, die wollen bestimmt nicht Kunden verlieren, sagen, jetzt darfst du nicht mehr weitermachen. Ja? Dann fängst du halt von vorne an.
Schlau gemacht von denen.
Es ist schlau gemacht, natürlich, es ist schlau gemacht, ja. Das ist, wobei, ich vermisse diese eine Temu-Werbung. Da war, eine, da war eine Zeit lang eine, die hatten immer Temo-Werbung. Und da war eine, die erste, das war eine Frau in einem roten Kleid, die auf irgendeiner, praktisch eine, vor irgendeinem Fabrikgebäude oder Werksgebäude einem Mann im Anzug entgegentritt. Ja. Und der hat da immer diesen obligatorischen Atlatus dabei mit dem Koffer. Ja, ja, er hatte immer diesen, diese, ja, so ein Laufforscher, auch immer im schwarzen Anzug, aber mit Sonnenbrille und Koffer. Der stand immer so da, das, da war das Tablet drin. Und diese Frau kommt in, oder steht da, lauert ihm auf am Wegesrand und sie fängt an, ihn zu beschimpfen. Lügner, sagt sie, Lügner. Und das war, und dann flossen ihr so künstliche Tränen aus den Augen, also so Comic-Tränen kamen dann, schossen aus den Augen raus. Und das war so grotesk, dieses Video, dass es fast schon wieder gut war. Ja? Und ich fing dann irgendwann mal an, es zu vermissen. Ja, da kamen dann andere, die waren furchtbar. Aber das war wirklich irgendwo witzig. Also es hatte schon fast, Kultstatus, das Ding.
Temo-Werbung.
Temo-Werbung, und die gibt es gar nicht mehr jetzt. Also ich kenne keine Temo-Werbung mehr.
Nee, ich habe die tatsächlich noch nie gesehen, aber ja.
Ja, die sind mir ganz speziell, okay. Die Temo-Werbung.
Ja, ja, das ist ganz wild.
Das ist eine eigene Welt.
Mhm. Ja, sollen wir dann schon weitermachen?
Ja.
Ja. Ja. Okay, das ist schon der letzte Punkt, und zwar der Song des Monats. Also der meistgehörte oder gespielte Song in ganz Deutschland.
Okay.
The Fate of Ophelia von Taylor Swift.
Aha, okay.
Kennen Sie?
Ich kenne Taylor Swift, ja.
Okay, dann können Sie das mal hören und die Meinung sagen.
Oh ja, ist ja handwerklich ganz nett gemacht. Schreibt die noch selber?
Ich glaube schon. Ich
weiß nicht, ob sie, weil es ja, gibt mittlerweile einige Songs, die ja. von ganz namhaften, also die, wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Szene von den Songwritern, das sind keine Menschen, das sind keine Berühmtheiten so jetzt in der Öffentlichkeit, aber so unter Musikern sind die bekannt. Da gibt es eine Handvoll von Leuten in Amerika, die schreiben über die Songs für die ganzen Stars.
Ja.
Und manchmal erkennt man die dann auch so ein bisschen an den Harmonien und so weiter und so fort. Darum habe ich gefragt. Weil irgendwie kam es mir so ein bisschen bekannt vor.
Ja, also irgendwie von Taylor Swift, die sonst sind ja alle ein bisschen... Keine Ahnung, die klingen halt
davon.
Alle. Ja, also ich höre sie jetzt eigentlich auch nicht, aber so ein paar Lieder kennt man ja und die klingen schon alle sehr ähnlich, würde ich sagen. Also
ja,
ich könnte auch die ganzen Lieder ehrlich gesagt nicht unterscheiden, weil die klingen so alle gleich. So
Radiogedudel ist das.
Ja.
Man kann das so im Hintergrund laufen haben, ohne dass man sich aber groß damit befassen muss. Ja? Und so ist es ganz gefällig. Ja? Auch so vom Rhythmus und von der Begleitung her und so weiter. Das ist jetzt nichts, was einen groß aufregt oder wo man sagt, oh Gott, kannst du das mal leiser machen oder ausmachen. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, das ist jetzt ein Song, der hat mich total umgehauen. Ja, weil ich sage, der hat irgendwo eine Harmoniefolge, das bewegt mich. Ja.
Es ist
halt so Pop-Handwerkskunst, so gängige irgendwo.
Ja.
Und sie hat schon größere Sachen gemacht.
Ja, würde ich auch so sagen.
Ja.
Ja.
Sie waren ja auch mal Musiker und so aus ihrer Sicht so, wenn sie den Song so raten von 1 bis 10, würden sie den so...
Ja, ich würde dem, glaube ich, so eine solide 5 geben irgendwie. Ja, so im Mittelfeld irgendwo. Ich meine, es ist wahnsinnig schwer, immer gute Sachen zu schreiben. Ja, ich war zuletzt, als in der Band, in der ich zuletzt war, war ich mit einem richtig begnadeten Songwriter im Team, ja, also Der hat dann tatsächlich das Gros der Songs geschrieben. Ich habe eher so ein bisschen so die gitarrenlastigen Sachen geschrieben, aber er ist so sehr ins Melodische gegangen und hat da ganz tolle Sachen geschrieben, also großartige Sachen. Wobei ich dann bei einem, weiß ich, da habe ich gesagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber trotzdem, hat großartige Sachen geschrieben. Ich habe dann immer die Texte dazu gemacht. Und das im Laufe der Jahre merkst du dann aber auch, wenn du zusammenarbeitest und auch wenn du selber schreibst, du fängst an, bei dir selbst zu klauen. Du wiederholst dich dann irgendwann mal. Dir gehen die Ideen aus. Ja, du hast eine bestimmte Menge an verschiedenen Kombinationen von Akkorden und Songlines und Hooklines und sowas auf Lager irgendwie, aber irgendwann läuft sich das tot. Und dann fällt dir nichts Neues mehr ein. Und das ist halt, das merkt man bei vielen Musikern,
bei dir auch, würde ich sagen.
Einfach die einfach im Grunde genommen sagst, okay, die schreiben immer dasselbe. Dann machst du es besser wie AC/DC. Die haben von vornherein immer denselben Song genommen. Ja? Und das hat dann wieder den Vorteil, das Publikum weiß, was es kriegt. Du hast nie das Gefühl irgendwie, oh, die könnten mich jetzt mit irgendwas überraschen, was ich nicht mag. Nein, das Publikum weiß immer, die nächste Platte wird genauso wie die letzte und das ist gut. Deswegen kaufe ich sie jetzt schon ungehört. Ja, klar, weil es ist halt so kleine Veränderungen so dabei, aber sonst nicht viel.
Ja, also ich hätte noch eine persönliche Frage an Sie. Also wegen jetzt so Lieder schreiben, so kann man die irgendwo anhören? Oder
gibt's das würde ich auch gern wissen.
Kann man die Spotify irgendwo so...
An Spotify ganz gewiss nicht, nein. Spotify. Also es gibt einen Song, aber der ist nicht von mir. Da spiele ich halt Gitarre. Mhm. Auf YouTube. Das war eher so, der ging so in Richtung fast schon Techno irgendwie. Also das war so... den hat unser Keyboarder geschrieben. Ist eigentlich nicht repräsentativ für das, was wir gemacht haben. Aber ansonsten, ich habe nie etwas hochgeladen. Also es ist auch alles, was ich geschrieben habe und so weiter. Meine Frau sagt immer, veröffentliche das doch mal.
Ja, ist ja schön.
Ich sage, nein, ich gebe euch das alles. Und wenn ich tot bin, dürft ihr das veröffentlichen, posthum. Ja, ja, weil ich sage, ich will damit nicht konfrontiert werden. Solange ich, das ist irgendwo... ich glaube, dazu stehe ich zu sehr in der Öffentlichkeit, eben hier an der Schule und so weiter und so fort. Und ich will nicht, dass die Leute sagen, hey, sie haben da irgendwas, das und das. Und so. Sage ich, okay, ich weiß es nicht. Ich traue mich da aus meinem Häuschen nicht so raus. Ich habe oft das Gefühl, es ist noch nicht gut genug. Es muss noch ein Stück besser werden. Und auch wenn ich sage, alte Texte, Gedichte oder was auch immer, was ich geschrieben habe, wenn ich das überarbeite, dann wieder, dann sage ich, oh nee, so kannst du das nicht lassen. Und dann ändere ich das wieder. Auch wenn wir Platten aufgenommen haben früher in Halle. Und am Anfang klingt das, beim ersten Mal klingt es toll, beim ersten Durchlauf. Und dann irgendwann, oh, da ist eine Gurke reingebaut. Und dann hörst du nur noch diese Gurke. Ja? Du hörst immer noch diesen kleinen Kratzer. Ja? Diesen kleinen falschen Ton oder wo der Rhythmus nicht richtig gesessen hat. Und das ist lauter als alles andere. Das schreit dich regelrecht an. Und dann werden es immer mehr im Laufe der Zeit, werden es auch, oh mein Gott, und da, oh Gott, und die Gesangslinie, nee, überhaupt nicht. Und irgendwann passt das nicht mehr. Und da sage ich, ich höre mir auch meine eigenen Sachen auf Dauer dann nicht mehr an. Ja. Und so ist das für mich. Ich veröffentliche nichts. Ja. Ist so eine Eigenheit. Weiß ich, also meine Frau sagt immer, veröffentliche das doch mal und bring da mal was raus und so weiter und mach doch mal ein Buch draus oder sonst was. Nein, wenn ich nicht mehr am Leben bin. Und dann könnte er posthum, also sage ich, das könnte er damit machen, was er wollt. Ja, wollt.
Also vielleicht werden sie berühmt hier dann vielleicht.
Ja.
Vielleicht gehen sie viral, die alle.
Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich berühmt werden will. Ja, so als Lehrer hier in Landsberg bin ich schon berühmt genug.
Ja.
Ja? Ist immer so, wenn Leute einen grüßen auf der Straße, ich weiß dann immer nicht, war das jetzt, hätte ich den jetzt erkennen sollen, waren das jetzt Schülereltern oder so? Das ist, weil man merkt sich doch nicht alle Gesichter und das ist mir immer furchtbar unangenehm.
Ja,
und aber ich sage, das ist das bisschen Ruhm, das reicht mir. Ja.
Ja.
Früher war das anders, als ich jung war. Klar, da wollten wir unbedingt berühmt werden. Das wäre die erste Band, als wir dann auf Partys eingeladen wurden von Leuten, die wir gar nicht kannten. Das war schon toll irgendwie. Ja. Aber mittlerweile brauche ich das nicht mehr so.
Ja, ja. Jeder für sich dann was.
Ja.
Genau. Jeder seines.
Ja, genau, das war's schon. Also, es ist ein bisschen länger geworden, aber ja. Es war sehr interessant. Also, vielen Dank nochmal, dass Sie dabei waren.
Schönes Gespräch. Ja.
Ja, genau. Auch ein großes Dankeschön an die Zuhörer. Und dann bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis zum nächsten Mal. Und ihr schneidet dann alles raus, was ich gesagt habe.
Schulpodcast Lizitki.